Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 2 Jahren, Mitte September 2008, brach eine der wichtigsten Investmentbanken, die der Lehman Brothers, zusammen. Die Finanzindustrie schlitterte in eine große Krise und weltweit wurde die Erkenntnis in Erinnerung gerufen, dass der Markt nicht alles richtet. Seither hat der Finanzmarkt ein Vertrauensproblem. Im Buch «Strukturierte Verantwortungslosigkeit» eines Autorenteams um die Berner Soziologinnen Claudia Honecker und Chantal Magnin geben Bankangestellte aus 3 Ländern Einblick in eine zerknirschte Branche. Dazu die Sendung von Sabine Bitter.
Die Vertrauenskrise, die auf den Zusammenbruch der Finanzmärkte gefolgt ist, ist groß. Die Branche ist immer noch zerknirscht, das Ansehen vieler Banker immer noch schwer angeschlagen. Rund 30 Angestellte aus Finanzinstituten in der Schweiz, Deutschland und Österreich waren für das Buch zu Interviews bereit. Dazu sagt die Soziologin Chantal Magnin:
Sie waren vor allem deshalb bereit, weil sie selber auch geschockt waren. Das hatte ja auch Folgen für sie selbst in ihrem privaten Umfeld. Ihr Prestige fiel in sich zusammen, das kamen Schuldfragen auf, es brauchte Erklärungen. Ja, das war auch für sie so eine Orientierungskrise. Und dann bot das Projekt auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen, und zwar anonym. Es war möglich, mal zu reflektieren, ohne dass das für sie unmittelbare Folgen haben musste. Also jetzt am Arbeitsplatz oder so sind sie ja durch die Anonymität geschützt. Und es war natürlich auch für sie selbst eine Standortbestimmung. Was heißt das jetzt? Wer sind die Schuldigen? Und das waren ja alles Fragen, die nicht so einfach zu beantworten waren.
Chantal Magnin ist neben der Berner Soziologin Claudia Honecker und dem Wiener Wissenschaftler Sieghard Neckel Mitherausgeberin dieser Berichte aus der Bankenwelt.
Das war von Anfang an das Ziel, dass wir Frauen und Männer drin haben, ältere, jüngere Menschen, die unterschiedliche Tätigkeiten ausüben und das auf unterschiedlichen Hierarchiestufen.
Alle haben sie eine Erfahrung gemeinsam. Sie haben bei der Kundschaft viel Vertrauen verspielt.
Das hatte nicht zuletzt auch mit diesen neuartigen Produkten zu tun, deren Zusammensetzung und deren Risiken viele nicht mehr verstanden haben, sowohl jene, die sie gekauft haben, wie jene, die sie verkauft haben. Ich denke, deshalb ist klar, es gab eine Vertrauenskrise, die sich auch darin ausdrückte, dass sich die Banken gegenseitig nicht mehr Vertrauen schenkten, weil sie nicht wussten, auf welchen Risiken sitzt wiederum die andere Bank. Deshalb war die auch sehr einschneidend, diese Vertrauenskrise.
So gibt der 38-jährige Jurist und Steuerberater Patrick Hug, sein Name ist fiktiv, zu bedenken, Zitat:
Die gegenwärtige Situation, das ist nicht etwas, was wir auch schon erlebt haben. Da ist viel mehr dahinter. Und es ist viel nachhaltiger, als man am Anfang wahrscheinlich gedacht hat.
Hug arbeitet für ein Finanzinstitut, das private Vermögen verwaltet und Anleger in internationalen Steuerfragen berät. Wie zeigt sich die beklagte Vertrauenskrise konkret im Kontakt zwischen Angestellten und Kunden? Chantal Magnin:
Wenn man sich das Privatkundengeschäft jetzt anschaut, was da die Leute erzählt haben, ein Banker erzählte von Drohungen, also es gab heftige Reaktionen, bis zu Morddrohungen sogar. Viele Kunden konnten sich nicht richtig vorstellen, was passiert war. Die Banken, die einerseits die Leute mit hohen Boni entlöhnen und andererseits Geld vernichten, das wurde als sehr ungerecht empfunden. Andererseits gab es dann auch Kunden, die differenziert haben zwischen ihrem Bankberater, den sie weiterhin als vertrauenswürdig anschauten, und dem Investmentbanking.
Eine Wertpapierberaterin sagt etwa im Interview, sie habe es geschätzt, dass die Kunden sie nicht fallen gelassen hätten, aber sie habe nur Glück gehabt.
Es hätte ihr nämlich passieren können, dass sie Lehman-Zertifikate verkauft hätte, weil sie nicht wissen konnte, dass die Bank zusammenbrach. Das hätte ihr schon schlaflose Nächte verursacht, also einfach zu wissen, ich hatte nur Glück. Gleichzeitig eben hat sie das Vertrauen bei ihrer Kundschaft nicht verloren. Was sie dann aber spürte, waren natürlich diese Firmenkunden. Die konnten dann teilweise auch nicht verstehen, dass als Folge der Krise die Banken zurückhaltender wurden mit Krediten an kleine und mittlere Unternehmen. Also die Stimmung war schon sehr vergiftet.
Die befragten Banker verweisen in den Interviews immer wieder auf die neuen und komplex zusammengebauten Finanzprodukte, die von Mathematikern entwickelt werden. Weil diese dabei vor allem auf quantitative Analysen des Finanzmarkts abstellen, werden sie im Branchenjargon Quants genannt. Einer dieser Quants ist Ivan Herm. Er hat ein Doktorat in Physik und ist bei einer führenden, international tätigen Investmentfirma tätig. Zitat aus dem Interview:
Ich tue das, weil diese Modelle sind relativ anspruchsvoll, sind lustig. Mir gefällt es. Man kann schön irgendwie versuchen, die Natur zu zügeln mit der Mathematik, die ich mehr oder weniger beherrsche. Und das macht Spaß. Deswegen mache ich das.
Was dem Finanzproduktingenieur Spaß macht, ist für den Kundenberater nicht immer nachvollziehbar, sagt Kilian Grunder. Er hat Betriebswirtschaft studiert und war während 10 Jahren in verschiedenen Abteilungen einer Schweizer Großbank tätig.
Ich habe nur das Paket genommen, das Ranking genommen, auf meine Tabelle geschaut und gesagt, aha, 0%. Aber wo das Paket herkommt und wo es hingeht, habe ich eigentlich nie gesehen.
Ein Derivatenhändler mit Handelsmatur, aber abgebrochenem Studium der Handelswissenschaft gibt an, dass er schon mit der Begrifflichkeit seine liebe Mühe hatte.
Bei diesen ganzen kreditgelinkten, extrem gehebelten Produkten habe ich die Funktionsweise der Hebel bei der Tranchierung nicht mehr verstanden. Also ich habe ein Produkt, das ich entsprechend den Risikoklassen oder den Ratingklassen tranchiere und ich habe plötzlich eine Super Senior Tranche. Was ist Super Senior? Senior ist das Beste, was es gibt bei der Einzelanleihe. Wenn die einfache Anleihe höchstens Senior sein kann, woher kommt dann Super Senior? Was ist das? Wo kommt das her?
Neue Finanzprodukte am Laufmeter in englische Bezeichnungen verkleidet. Der 27-jährige Kundenberater Urs Tanner sagt dazu, Zitat:
Man hat es verkauft, weil es gut getönt hat. Zack, bumm, fertig, Schluss.
Auch das Management sei von den komplexen Finanzprodukten oft überfordert gewesen, sagt ein Risikomanager.
Gerade so in der Executive-Ebene, also oben, die haben das am Ende, denke ich, nicht mehr komplett verstanden, was sie da eigentlich tun, und haben sich darauf gestützt, dass alle plötzlich gesagt haben, oh, die Modelle sagen das und unsere Modelle sagen, das ist ein risikoloses Papier, und dann haben sie es gekauft.
Einzelne kritische Köpfe setzten Fragezeichen über die Konstrukte. Dass diese eines Tages zusammenbrechen könnten, war in vielen Betrieben aber kein Thema. Chantal Magnin:
Es gab Banker, die sagten in den Interviews, wir wussten, dass das nicht ewig so weitergehen konnte, weil ich sie fragte, was wäre gewesen, wenn Lehman Brothers nicht zusammengebrochen wäre. Wäre das alles nicht passiert, hätten wir gar nie ein Problem gehabt. Es wäre gewesen, wenn die Politik in den USA diese Bank gerettet hätte vor dem Zusammenbruch. Aber sie widersprachen immer und sagten, irgendwann, irgendwo wäre ein Teil rausgebrochen und es hätte diese Folgen gegeben. Und trotzdem haben sie nichts unternommen selber, sondern spielten quasi mit.
Eine kritische Ahnung war da. Zu verlockend aber waren die zunächst erfolgversprechenden Geschäfte und die erwarteten Gewinne.
Man weiß es irgendwie, es wird mal zu Ende sein. Also da muss man einfach aufpassen, dass man am Schluss nicht der Letzte ist, der bei der Party geht. Das war dann auch so eine Aussage, die mal kam. Man muss aufpassen, dass man am Schluss nicht aufräumen muss, wenn die Party zu Ende ist.
Dann aber war die Party zu Ende. Mit der im Titel des Buchs beklagten Verantwortungslosigkeit sei es allerdings nicht so einfach, sagt Chantal Magnin. Die Verantwortung für das Debakel könne nämlich nicht klar zugeordnet werden.
Die Verantwortung ist zerstückelt, so wie auch die Risiken zerstückelt waren. Hohe arbeitsteilige Prozesse, jene, die irgendwie die Berechnungen anstellten, die Produkte einschätzen, andere, die sie dann weiter bearbeiten sollten, vielleicht verkaufen dem Kunden und die Berechnungen nicht verstanden. Es gibt eine Verantwortungslosigkeit, sie ist strukturiert entlang der Arbeitsprozesse und letztlich nicht so einfach festzumachen.
Auch die Kundinnen und Kunden hätten oft nur so getan, als verstünden sie das Produkt, das sie kauften. Und manche Banken hätten das mangelnde Wissen ausgenutzt, sagt ein Bereichsleiter der Abteilung Zahlungsverkehr in einer österreichischen Großbank. Zitat:
Ich glaube, ein Grundfehler der Banken ist, dass sie zu einem gewissen Teil froh sind, wenn ihre Kunden nicht alles wissen. Sie schöpfen ein Wertepotenzial aus der Unkenntnis der Leute. Es gibt immer wieder Beispiele, wo man froh ist, dass ein Kunde seinen Kontoauszug nicht lesen kann, wo es einen Anlass gibt, Zinsrechnungen so zu interpretieren, dass sie zum Nachteil des Kunden ausgehen.
Die Finanzkrise habe, so geben einige der befragten Bankangestellten an, in der Zwischenzeit zwar dazu geführt, dass die Arbeit der Kundenberater von oben stärker kontrolliert werde. Dies mache die Sache aber nicht besser und diene der Vertrauensbildung nicht unbedingt.
Ein Anlageberater, der beklagte sich im Interview, dass sie jetzt noch mehr an Autonomie verloren hätten, dass einfach Direktiven kommen, verkauft dieses Produkt. Und er einen anderen Anspruch hat, er möchte den Kunden verstehen und davon ausgehend ableiten, was dieser Kunde genau braucht. Das heißt, das Persönliche und das Vertrauen eben, das es in der Kundenbeziehung bräuchte, verliert dadurch eigentlich noch mehr an Bedeutung.
Die Berichte aus der Bankenwelt, die in das Buch «Strukturierte Verantwortungslosigkeit» eingegangen sind, lassen sich in die Tradition der Sozialforschung des französischen Soziologen Pierre Bourdieu einreihen. Die rund 30 Personen, die das Forschungsteam um Claudia Honecker, Sieghard Neckel und Chantal Manier befragt hat, wurden nicht repräsentativ ausgewählt. Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie eine Branche repräsentieren, auf die sie einst stolz waren und deren Krise sie beruflich und persönlich getroffen hat. In den Berichten werden die Subjekte wieder sichtbar, die auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als die Frage nach der Schuld gestellt wurde, von der Bildfläche verschwanden. Verantwortliche versteckten sich hinter abstrakten Formulierungen und Passivkonstruktionen, zum Beispiel UBS-Chef Marcel Ospel im Schweizer Fernsehen auf die Frage nach Fehlern.
Da gibt es strategische Fehler, die gemacht worden sind, da gibt es aber auch operationelle Fehler. Gibt es auch eine gewisse Selbstgefälligkeit, die im System hat einfach ein bisschen sich breit machen. Das ist eine ganze Reihe von, wo übrigens jetzt, was nicht schon adressiert wird, dann gleich adressiert wird werden, und sodass wir das, dass wir das ausgemerzt haben.
Fühlen Sie sich mitschuldig an dem Debakel von der UBS?
Ich bin natürlich in der Funktion als Präsident bin ich verantwortlich für die Situation von dieser Bank, und selbstverständlich.
Von den befragten Bankangestellten im Innern der Betriebe tönt es dagegen anders. Da dominiert eine direkte Sprache, ein ungeschminkter Jargon der Macht. Im Geschäft geht es nicht nur um die Macht des Geldes, sondern auch um die Lust, andere zu unterwerfen, stellt die 33-jährige Brokerin Susanna Hiltebrand fest.
Das Geschäft ist extrem testosterongetrieben. War irgendeine Party, hatten sämtliche Männer die Hose unten. Sex und Fäkalsprache gehören zum Alltagsjargon im ganzen Investmentbanking. Nicht nur bei den Brokern, bei den Händlern ist es noch viel schlimmer. Wirklich nur sexual content, übel. Und immer diese Prostituierten, das gehört dazu. Ob das mit Macht zu tun hat, mit Erniedrigung? Es hat mit Dominanz, mit Beherrschung zu tun. Der Markt ist ein Dschungel. Man ist nur noch instinktgetrieben. Was denke ich von der Aktie jetzt in dieser Sekunde? Kauf, Verkauf, ja, nein, es ist wie ein Urtrieb. Die starken Frauen, die sich in dieser Industrie durchschlagen, sind genau gleich. Wenn ich an New York denke, wie wir da ausgegangen sind, wie wir diese Männer einfach haben abblitzen lassen, knallhart. Oder aber, den Typ, den finde ich gut, den schnapp ich mir. Für mich hat es mit Macht zu tun. Ich kann nehmen, ich kann verfügen.
Trieb, Beherrschung und Erniedrigung. Dazu die Soziologin Chantal Manier.
Wir waren alle schon sehr erstaunt darüber, vor allem auch wie direkt gesprochen wurde. Also es wurde auch nichts verschleiert oder schön geredet. Es wurde nicht irgendwie um den heißen Brei herum gesprochen.
Allerdings hätten die meisten Befragten die Schuld an der Finanzkrise anderen zugeschoben. Viele seien bereits daran, ihr Selbstbewusstsein wieder aufzurichten, hätten aber keine Vorschläge, was sie selbst ändern müssten. Wer diese Interviews liest, mag sich fragen, wie vertrauenswürdig ist diese Branche heute und wie können die Banken vor diesem Hintergrund das Vertrauen der Kundinnen und Kunden wieder zurückgewinnen. Chantal Manier.
Der eine Bankchef in Frankfurt, mit dem ich sprach, der sagt, er würde eigentlich nur noch sprechen. Also sprechen mit den Medien, sprechen mit den Untergebenen, sprechen mit den Kunden. Er könne in dem Sinne gar nicht mehr arbeiten, wie er zuvor gearbeitet habe. Und er meinte auch, Kommunikation sei vielleicht eben gerade vernachlässigt worden vorher und dass sie dem eigentlich mehr Bedeutung auch beimessen wollen.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext. Vor 2 Jahren ist die Finanzbranche in eine der größten Krisen ihrer Geschichte geschlittert. Viele Verantwortliche gaben sich überrascht, auch wenn Experten bereits vor 20 Jahren auf die Risiken aufmerksam gemacht hatten. Schon damals wurde die Deregulierung des Finanzmarkts kritisiert und vor dem Handel mit den neuen komplexen Finanzinstrumenten gewarnt. Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann etwa hatte diese bereits zu Beginn der 1990er Jahre als Großrisiko bezeichnet. Zitat:
Die finanztechnischen Innovationen, von denen wir sprechen, sind so neu, dass eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist. Ihre Entwicklung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, wenn sie es überhaupt je sein wird. Und noch fehlt jeder Test in gravierenden Wirtschaftskrisen.
Dass die Finanzkrise, die die Welt in den letzten 2 Jahren erschüttert hat, in den 1980er Jahren ihren Anfang nahm, wird auch in Bankkreisen nicht bestritten. Dazu sagt Peter Mooslechner, Direktor der Hauptabteilung für Volkswirtschaft der Österreichischen Nationalbank und Mitautor des Buchs «Strukturierte Verantwortungslosigkeit».
Was etwa in den 80er Jahren begonnen hat, war eine historisch außergewöhnliche Entwicklung der Finanzmärkte, die sich dann ab den 90er Jahren noch verstärkt hat, eine ungewöhnliche Dynamik der Finanzmarktentwicklung, vor allem in Relation zur Entwicklung der Realwirtschaft. Also wenn man vereinfacht sagen will, die Entwicklung der Finanzwirtschaft hat sich von der der Realwirtschaft immer weiter abgehoben, und zugelassen wurde das sicherlich von einer schwachen Ausgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen, aber es hat sicherlich auch zu tun gehabt mit dem langfristig stattfindenden Aufbau von Vermögensbeständen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn man will, könnte man die ganze Entwicklung als Übergang in eine Vermögensökonomie bezeichnen.
In vielen europäischen Ländern haben sich in der Nachkriegszeit nach dem Wiederaufbau große Vermögen angesammelt. In den 1980er Jahren war also viel Geld vorhanden. Die staatlichen und bankinternen Kontrollen für das Finanzgeschäft wurden gelockert. Neue Instrumente für Geldanlagen standen zur Verfügung. Eine neue Zeit brach an, eine Zeit mit neuen Risiken. Warum aber fand die internationale Kritik, die es damals schon gab, kein Gehör? Dazu Peter Mooslechner.
Wenn man heute zurückblickt, dann war die Theorie der Finanzmärkte in ihrem überwiegenden Mainstream darauf ausgerichtet, dass das, was auf den Finanzmärkten passiert, effizient ist, dass das einen positiven Beitrag zur Wirtschaftsleistung bietet und eigentlich keine Risiken daraus entstehen, bis hin zu Ökonomie-Nobelpreisen für Persönlichkeiten, die dann selber in Crashes von Hedgefonds verwickelt waren, war das sozusagen die dominierende Meinung, die in der Profession gelehrt wurde, und die wurde auch von der Wirtschaftspolitik wie auch insbesondere von den handelnden Personen und Institutionen auf den Finanzmärkten mehr oder weniger ausgeprägt zu übernommen.
Zu bestimmend war der Mainstream. Die Einheitsmeinung innerhalb der Branche sei so stark gewesen, dass sie sich auch in der Krise habe halten können.
Das, was jetzt in der Finanzkrise passiert ist, ist nicht nur nicht erwartet worden, sondern hätte eigentlich nach dieser theoretischen Fundierung gar nicht passieren dürfen.
Die Krise als Unfall, nicht als Folge eines falsch konstruierten Systems. Peter Mooslechner stellt fest, dass mit dem etablierten Investmentbanking in der Branche auch ein Mentalitätswandel ausgelöst worden sei und sich eine andere Arbeitskultur entwickelt habe. Aus dem Milieu des ehrbaren Kaufmanns und des soliden Bankiers sei in den letzten 20 Jahren eine junge Generation von Investmentbankern aufgestiegen, die nicht in erster Linie durch Fleiß und Sorgfalt im Umgang mit Kunden glänzen konnten, sondern durch die exorbitanten Gewinne, die sie erzielten. Ein Banker gibt zu Protokoll:
Du hast irgendwie kurzfristige Ziele gehabt, und wenn du kurzfristig Geld gemacht hast für die Firma, dann hast du natürlich extrem viel Bonus bekommen. Und da ist es eigentlich so ein bisschen egal gewesen, was später reinkommt.
Die Bankdienstleistung, die die Kunden langfristig zufriedenstellen sollte, geriet aus dem Blickfeld. Vielmehr fand ein Perspektivenwechsel statt.
Was muss ein Kunde tun, damit wir etwas verdienen an ihm? Und wo sind die Faktoren, die dazu führen, dass wir etwas verdienen an ihm? Damit haben die Banken erst Anfang der 90er angefangen.
Dieser Wechsel der Perspektive wurde von oben nach unten durchgesetzt.
Du hast nicht mehr das zu verkaufen, was du für gut befindest und für den Kunden zusammengestellt hast, sondern was die oben sagen oder was mehrmals täglich per E-Mail bei dir eintrudelt.
Die Berufsehre in der Branche misst sich nicht mehr am Wohl der Kundschaft, sondern im monetären Abstand zwischen den Angestellten. Eine Bankerin erzählt:
Es ist wie ein Spiel. Wo stehe ich im Bonusgefüge? Wo ranke ich? Bin ich ein High Performer? Wenn Sie eine 500.000 verdienen, aber alle anderen 700.000, dann scheißt Sie diese 500.000 an.
Der richtige Platz im Ranking wird zum Ansporn.
Es gibt interne Systeme, wo Sie von den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten, gewertet werden, und zwar global. Ich war in einem Pool mit 100 ausgewählten Leuten. Der Head of Global Equities wusste, wer ich bin. Alle Leute im Investment Banking sind sehr anerkennungsgeil. Da ist wahrscheinlich niemand gefeit. Ich will mich auch gar nicht als Engel darstellen. Ich bin sehr ehrgeizig, strebe wahnsinnig nach Anerkennung. Das perfekte Profil für einen Banker.
Lange sei das Investmentbanking berauschend gewesen.
Es war mega cool. 2006 haben wir Golfturniere organisiert. Uns wurde gesagt, ihr habt noch zu wenig Budget verbraucht. Macht Kundenanlässe. Wir konnten machen, was wir wollten, was ich dort alles erlebt habe. Wegen jedem kleinsten Pipi bin ich rumgeflogen, nach Chicago, nach Kalifornien, nur um jemanden zu treffen. Das hat einen Rausch ausgelöst. Man fühlt sich wichtig, wenn man auf den Flieger rennt. Man dachte, es gibt keine Grenzen mehr.
Peter Moslechner spricht von einer neuen Finanzaristokratie.
Aristokratie meint hier, dass sich eine eigene Schicht herausgebildet hat, zumindest eine Schicht mit einem eigenen Selbstverständnis vielleicht, wie das historisch gesehen für die Aristokratie auch gegeben war. Wenn man sich amerikanische empirische Studien anschaut, dann ist es doch auffällig, dass beispielsweise Harvard-Absolventen gleicher Qualifikation in der Finanzindustrie und in der Realwirtschaft ganz unterschiedlich entlohnt wurden, dass sie auch eigene Verhaltensweisen, eigene Vorstellungen entwickelt haben.
Zu diesem Selbstverständnis gehören bestimmte Statussymbole. Nur wer im richtigen Anzug steckt, fährt im Aufzug nach oben.
Wenn ich meinen Anzug von der Stange kaufe und da im Aufzug fahre mit zwei Investmentbankern und die Investmentbanker sich dann darüber unterhalten, wie schäbig denn das aussieht. Also, sie würden ihre Anzüge ja nie von der Stange kaufen. Sie lassen sie nur handschneidern.
Und zu diesem neuen Selbstverständnis, das jenem der Aristokratie gleicht, gehört auch, ohne Risiko auf Kosten anderer profitieren zu können. Eine Bankerin sagt:
Ein Grund für das Desaster ist, dass viele Leute ein asymmetrisches Risikoprofil hatten. Wenn etwas schief geht, passiert nichts. Aber wenn es super geht, cash ich voll ein.
Dazu Peter Moslechner, Direktor der Hauptabteilung für Volkswirtschaft der Österreichischen Nationalbank.
Ich würde das darauf zurückführen, dass eben durch diese Verhaltensweisen und die Entwicklung auf den Finanzmärkten dort der Individualismus wirklich als subjektiver Maßstab etabliert wurde und dabei vollkommen in Vergessenheit geriet, dass das Finanzmarktgeschehen und damit auch das Handeln der einzelnen Akteure auf diesen Finanzmärkten in Summe natürlich eine makroökonomische Dimension hat, die verbunden ist mit externen Effekten, mit Auswirkungen auf andere Wirtschaftsbereiche und die in der institutionellen Ausgestaltung eine öffentliche Aufgabe ist. Und diese Dimension, dass dann die gesamtwirtschaftlichen Risiken dieser Verhaltensweisen schlussendlich wichtig sind und ein Problem darstellen können, das ist verloren gegangen und war auch nicht im Selbstverständnis der handelnden Akteure vertreten.
Bei der Krisenbewältigung wurde in den letzten 2 Jahren viel über die menschliche Gier diskutiert. Auch die befragten Banker kamen in den Interviews darauf zu sprechen. Die ethische Diskussion über Gier sei wichtig, aber nicht die Hauptsache.
Weil schlussendlich geht es um das Zusammenwirken im Gesamtsystem, das eben in einer Struktur, wie sie für die Finanzmärkte typisch und nicht wegzudefinieren ist, durch Regulierung, durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen abgesichert werden muss. Rahmenbedingungen, die eben diese negativen Ergebnisse schlussendlich nicht zulassen, selbst wenn jeder einzelne Akteur, wie das die Ökonomie ja unterstellt, auf diesen Märkten notwendigerweise individuell agiert und seinen eigenen Nutzen zu maximieren versucht.
Die Branche hat zum selbstverpflichtenden Gebot aufgerufen, wieder bescheidener zu werden und sich vermehrt in den Dienst der Kleinkunden zu stellen. Dies sei bisher nicht viel mehr als eine Geste gewesen, sagt Peter Mooslechner.
Wenn man sich die Entwicklung der Branche seither ansieht, dann hat man nicht das Gefühl, dass hier wirklich eine fundamentale Veränderung eingetreten ist. Ich habe gerade kürzlich in London mit Bankiers, Managern gesprochen und dort kriegt man relativ offen heute schon wieder gesagt, dass die Welt mehr oder weniger auf den Märkten so weitergeht wie vorher, natürlich mit gewissen strukturellen Veränderungen und Einschnitten. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass hier in den Verhaltensweisen ein fundamentales Umdenken eingesetzt hat.
Peter Mooslechner kritisiert, dass es bisher nicht zu einem grundlegenden Wandel gekommen sei, dass die Politik bei der Bewältigung der Finanzkrise nur eine symbolische Abstrafung vorgenommen habe. Dies, obwohl es nicht an Vorschlägen mangelt, wie Staaten in Zukunft finanzielle Großrisiken besser überwachen und Großbanken stärker kontrollieren könnten. Peter Mooslechner verweist auf den Gipfel der G20, der 20 wichtigsten Industrieländer der Welt, der 2009 in London stattgefunden hat.
Bei dem G20-Gipfel in London wurde eine umfangreiche Palette an Anforderungen auf den Tisch gelegt, die eindrucksvoll und wirklich umfassend beschreibt, welche Maßnahmen als erforderlich angesehen wurden und wie diese Struktur- und Regulierungsdefizite für die Finanzmärkte verbessert werden sollen.
So arbeitet zum Beispiel die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel gegenwärtig an einem neuen Regelwerk, am sogenannten Basel III. Ein Vorschlag dabei ist, dass sich die Banken mehr Eigenmittel zulegen, um bei zukünftigen Krisen länger zahlungsfähig bleiben zu können.
Es wurde vieles initiiert. Es ist einiges in den institutionellen Prozessen auf internationaler wie nationaler Ebene unterwegs. Es ist noch relativ weniges konkret umgesetzt. Und ein bisschen habe ich auch den Eindruck, dass je länger diese Prozesse dauern, umso mehr degenerieren auch die ursprünglich positiv angelegten Inhalte und Zielsetzungen.
Der nächste Prüfstein bei der Bewältigung der Finanzkrise wird der G20-Gipfel im November in Seoul sein. Dort wollen die wichtigsten Industrieländer entscheiden, welche der Vorschläge auch umgesetzt werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.